Verse 22 bis 36. Das ist aus der Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Und achtet mal auf den Schwerpunkt, den er in dieser Pfingstpredigt setzt. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wort Gottes.
Ein ganz besonderes Lied, da muss ich kurz, bevor ich meine Predigt begonnen habe, sie unterbrechen. Ein besonderes Lied, das mir mal in Istanbul ganz besonders wichtig geworden ist. Viele von euch wissen, ich unterrichte auch in Istanbul und das ist oft ein geistlicher Kampf. Und ich hatte vor Jahren einen sehr starken Kampf mit der unsichtbaren, finsteren Welt. Eine der intensivsten Begegnungen. Und danach bin ich durch Istanbul gegangen und habe laut dieses Lied gesungen. Haben mich etwas erstaunt angeschaut. Aber das ist mir da so groß geworden. Herr, füll dies Land mit des Vaters Ehre. Das ist das, was die Türkei braucht. Das ist das, was Deutschland braucht. Und das ist das, was wir heute an diesem Pfingsttag auch miteinander wollen, betrachten wollen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist so wunderbar. Herr, füll dies Land Türkei, füll dies Land Deutschland, füll diese Stadt Bonn mit der Ehre des Vaters. Darum bitten wir dich. Und du hast an Pfingsten deinen Heiligen Geist ausgegossen, damit deine Ehre überall bekannt wird und groß wird. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute durch dein Wort segnest. Amen. Gut. Es geht natürlich heute um Pfingsten, das ist euch klar. Und ich habe mir zuerst die Frage gestellt, was ist eigentlich das Wichtigste an Pfingsten? Ich habe schon so oft über Pfingsten gepredigt, ich habe schon so oft im Unterricht über Pfingsten gesprochen. Aber was ist eigentlich das Wichtigste? Sind es diese Phänomene, Feuerflammen und dass die Erde bebt und was da alles ist, das Brausen? Ist das Wichtigste das Reden in anderen Sprachen, die sie nicht gelernt hatten? Sehr spektakulär. Ist das Wichtigste Zungenrede, wie wir es heute meistens nennen? Ist es die Taufe mit dem Heiligen Geist? Es heißt ja in Apostelgeschichte 1, Vers 5, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Taufe mit dem Heiligen Geist an Pfingsten. Ist es die Kraft aus der Höhe? Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ist das Wichtigste der Geburtstag der Gemeinde? Hier beginnt Gemeinde Jesu. Auch wir haben heute Geburtstag. Ist euch das bewusst? Als Gemeinde. Wunderbar. Ist das das Wichtigste? Mach mal eine Folie weiter, bitte. Ja, ich hoffe, ihr könnt es da unten noch ahnen, was da steht. Ich muss selber gucken, was da eigentlich steht.
Das Wichtigste an Pfingsten steht in der Predigt des Petrus.
Das Wichtigste an Pfingsten steht in der Predigt des Petrus. Das Wichtigste an Pfingsten steht in der Predigt des Petrus. Ich habe gemerkt, dass ich diese Pfingstpredigt sehr wenig kenne. Weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht kennt ihr das ja ganz gut. Ich kenne diese Pfingstpredigt vor allem, dass er die Phänomene erklärt, der Petrus, das mit den Feuerflammen und dem Brausen, und dass er Joel zitiert, das ist, was sich vor euren Augen tut. Aber dann kommt ein Thema, über das ich echt überrascht war, und das bei einem Text, den ich eigentlich gut kenne. So dachte ich. Das Thema heute: Ihr habt den Falschen gekreuzigt. Das ist das Thema von Pfingsten. Das ist der Inhalt der Pfingstpredigt des Petrus. Ihr habt den Falschen gekreuzigt. Ein erster Punkt: Ihr habt den gekreuzigt, der von Gott beglaubigt ist. Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie auch ihr auch selbst wisst. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Sie hätten es doch wissen müssen, wissen können. Dieser Jesus von Nazareth, der kam von Gott. Das sah man doch deutlich, dass das nicht rein menschlich war. Wenn einer übers Wasser geht, heilt, den Sturm stillt, Tote auferweckt. An dem allen hätte man doch erkennen können, eigentlich erkennen müssen, oder? Das ist doch nicht normal. Da muss doch mehr dran sein. Es heißt in Johannes 10, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Klare Frage. Und was sagt Jesus? Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, die geben Zeugnis von mir. Seine Wunder, das ist wie sein Ausweis. Personalausweis: Ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott, hätte man doch merken müssen an dem, was Jesus tut. Wie können Sie Jesus dann kreuzigen, wenn Sie das mit ihm erlebt haben? Ich habe mich gefragt, was habe ich eigentlich erlebt mit Jesus? Ich bin jetzt gut 32 Jahre Christ. Was habe ich mit ihm alles erlebt? Jesus ist in mein Leben getreten, als ich es gar nicht wollte. Ich wollte nicht, er kam. Und er war so lebendig von Anfang an. Und es hat mich ergriffen. Er hat getan. Ich habe viel erlebt mit ihm. Auch Wunder, wie zum Beispiel körperliche Heilung. Nach über 30 Jahren große Knieprobleme, als ich 19 Jahre alt war, hieß es, Abnützung, Sie sind auf dem Stand eines 70-Jährigen. Da war ich 19. Und jetzt hat Jesus die Abnützung weggenommen. Geht eigentlich nicht. Geht nicht. Wie viel habe ich mit Jesus erlebt? Wie viel habe ich mit Jesus an Veränderung erlebt? Ich glaube, dass ich anders geworden bin durch ihn. Wisst ihr, woran ich das merke? Meine Frau hat klar gesagt, wenn ich noch so wäre wie bevor ich zu Jesus gefunden habe, sie hätte mich nie geheiratet. Das ist ein lebendiges Zeugnis und sie hat recht. Jesus verändert. Was habe ich alles mit Jesus verlebt? Und wie erlebt? Und wie kann ich dann aber Jesus doch immer wieder auch zurückweisen? Wie kann ich Jesus immer wieder kränken? Wie kommt das? Wo er doch so Großes tut. Manche von euch haben schon mal von Polycarp gehört. Bischof von Smyrna, er ist im Jahr 156 als Märtyrer gestorben. Smyrna, das ist das heutige Izmir. Da heißt es, bei seiner Rückkehr wurde Polycarp verhaftet, er stand zu seinem Glauben und auf die Aufforderung des Prokonsuls Quadratus hin, das Christentum zu verleugnen, bot er diesem sogar noch einen Termin zur Unterweisung im christlichen Glauben an, falls er Interesse habe. Als der römische Statthalter ihm befahl, Christus zu verfluchen, antwortete er, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Ich glaube, wir kreuzigen Jesus nicht. Aber nach allem, was wir von ihm Gutes erlebt haben, ist es manchmal erschreckend, wie wir ihn doch zurückweisen. Ich bin froh, dass er treu ist. Ein zweiter Punkt. Ihr habt den gekreuzigt, den David ankündigte, er werde auferstehen. Den gekreuzigt, von dem David ankündigte, er werde auferstehen. Da heißt es weiter in der Pfingstpredigt, ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagte von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ich mag diesen Psalm 16 sehr, denn das ist unser Trautext, unser Hochzeitstext, ganz besonders wichtiger Text. Aber dass das von der Auferstehung Jesu redet, das ist überraschend, oder? Also die Auslegung hätte ich mir nicht getraut. Ich sehe den Herrn allezeit vor mir, er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Und dann weiter, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das, so erklärt uns hier Petrus, spricht von Jesus. Schauen wir uns noch die Verse 29 bis 31 an. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Ja, der David, der diesen Psalm 16 geschrieben hat, der ist doch gestorben. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus auferwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben wird und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Da ist eine Ankündigung, dieser Christus wird auferweckt werden. Eine verschlungene Ankündigung, nicht so ganz deutlich. Aber sie hatten es eigentlich leichter, als wir es erstmal haben. Erstens war ihnen das Alte Testament mehr vertraut und zweitens hat Jesus das ja selber angekündigt. Ich werde auferstehen. Eigentlich ist eine klare Sache, oder? Das, was Gott ankündigt, das, was Jesus ankündigt, das geschieht. Kein Thema. Haben wir hier noch den Vers 23? Da haben wir den Vers 23. Passt ganz gut zu Vers 23. Diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Geht's noch weiter? Das ist Gottes festgesetzter Ratschluss und seine Vorsehung, dass Jesus ans Kreuz gehen wird. Und natürlich auch, dass Jesus auferstehen wird. Das hat Gott geplant, nicht kurzfristig. 1. Petrus 1, da heißt es, Jesus war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die er an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Vor Grundlegung der Welt geplant, von Gott angekündigt im Alten Testament, von Jesus angekündigt recht kurz vor seinem Tod, klare Ankündigungen, klare Verheißungen. Und sie kreuzigen trotzdem den, der solche großen Verheißungen hat. Ich bin froh, dass Gott treu ist und das hält, was er plant und was er voraussagt. Und an diesem Beispiel sieht man, dass sich Gott das ja alles nur nicht leicht macht. Das für seinen Sohn zu planen, festzusetzen, sprengt irgendwo unseren Verstand. Irgendwo kommt man da kaum noch mit, aber man kann sich darauf verlassen, dass es so richtig ist. Ich frage mich, was hat Gott eigentlich für mein Leben angekündigt? Es sind kleine Verheißungen im Vergleich zu Jesus, ganz klar. Und doch hat jeder von uns Verheißungen. Viele Verheißungen, die Gott umsetzen muss. Am liebsten würde ich uns jetzt Zeit geben, dass jeder eine Verheißung für sein Leben sagen kann. aus Zeitgründen werde nur ich was sagen können. Das heißt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Was für eine Verheißung. Ein Leben im Überfluss, ein Leben in der Gegenwart Gottes. Ein Leben, wo andere die Gegenwart Gottes merken. Ein Leben voller Segen von Gott, ein Leben, das überfließt. Und wenn ich salopp sagen darf, irgendwo ist da noch ein bisschen Luft nach oben. In meinem Leben. Wie ist es mit den Verheißungen Gottes in deinem Leben? Aber Gott ist treu. Genauso wie er den Plan vor Grundlegung der Welt hatte, dass er seinen Sohn schicken wird. Und dass sein Sohn für uns sterben wird. Und dass sein Sohn auferweckt werden wird. Genauso wie er das gehalten hat, wird er auch die Verheißungen für dein und mein Leben halten. Ein dritter Punkt. Ihr habt den gekreuzigt, den Gott auferweckt hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Das ist doch unglaublich, oder? Da ist einer von den Toten auferstanden. Da hat einer, wie heißt es, die Verwesung nicht gesehen. Viele von euch kennen den Lazarus, der auferweckt worden ist. Aber der hat schon ein bisschen gerochen. Johannes 11 heißt es, Jesus spricht, heb den Stein weg, also der Stein, der vor dem Grab des Lazarus ist. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Der Lazarus war schon etwas verwest, ganz normal. Jesus war nach 3 Tagen nicht verwest. Und bei Jesus kommt noch stärker das, was hier bei Lazarus gesagt wird. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was gibt es für einen größeren Beweis, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Heiland ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, als diese Auferstehung von den Toten? Was soll es noch an Beweisen geben? Genügt uns das, Menschen? Also denen damals offenbar nicht, die haben ihn gekreuzigt. Und danach haben sie trotzdem nicht an ihn geglaubt. Selbst als bezeugt wurde, er ist auferstanden. Selbst dann war es schwierig, das zu glauben. Das steht für mich in so einer Linie, da kann Gott eigentlich tun, was er will. Man möchte diesen Jesus einfach beseitigen. Das hat Jesus sein ganzes Leben lang erlebt. Immer wieder will man diesem Jesus irgendwie entkommen. Wenn er sich nicht zum Schweigen bringen lässt, dann versucht man ihn zu töten. Auch mehrere Situationen. Aber dieser Jesus, der ist nicht tot zu bekommen. Man entgeht ihm nicht, noch nicht mal, wenn man ihn kreuzigt. Das ist das, was die Menschen hier an Pfingsten erleben. Ihr habt den Falschen gekreuzigt. So ist es auch heute noch. Wir entgehen Jesus nicht. Er geht uns nach. Er tritt in den Weg. Er gibt Chancen. Er liebt. Wie kann man das verstreichen lassen? Ein vierter und letzter Punkt. Ihr habt den gekreuzigt, der von Gott den höchsten Platz bekommen hat. Das heißt in Abvers 33, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist der Höhepunkt der Pfingstpredigt. Oder ist es der Tiefpunkt? Ihr habt den Herrn und Christus gekreuzigt. Ihr habt den Herrn und Christus gekreuzigt. Aber Gott hat ihm den höchsten Platz gegeben. Kennt ihr den Stephanus? Apostelgeschichte 7. Blick in den Himmel. Da heißt es, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Wir haben eben in der Pfingstpredigt gehört von Petrus, dass er Psalm 110 zitiert. Der Herr, also Yahweh, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Heute wartet darauf, Jesus darauf, dass die Feinde am Ende besiegt werden und sie, das ist ein altorientalisches Bild, als Schemel für die Füße dienen. Es gibt tatsächlich Abbildungen von, das ist 4000 Jahre her in etwa, von Herrschern. Da ist ein Fußschemel und so ähnlich wie der da. Und unten sind die Feinde, gucken da raus. Das sind die besiegten Feinde. Darauf wartet Jesus heute, dass die Feinde besiegt werden. Ich gehe gleich abschließend zu Epheser 1. Überspringe diese schöne Stelle aus Daniel, die hier steht. Die gehört auch. Jetzt hat er mir das abgeblendet. Hier diese schöne Stelle aus Daniel, könnt ihr gerne als Hausaufgabe lesen. Empfehle ich euch wärmstens in diesem Zusammenhang. Aber ich lese gleich Epheser 1. Seine Macht hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Also diese Macht ist da, die ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das ist heute Jesus zur Rechten Gottes über alles gesetzt. Alle Herrschaftsgewalt ihm. Für mich ist das immer wieder ein, auf der einen Seite nicht fassbar. Volker Heckel hat uns am letzten Sonntag eine eindrückliche Predigt zu diesem Thema gehalten, wie man diese ganze Weltpolitik versteht oder auch nicht versteht. Im Lichte, dass Jesus über alles gesetzt ist. Und gleichzeitig ist das so wichtig, so ein Trost. Was wäre denn, wenn Jesus nicht über alles gesetzt werde? Und die Herrschaften heute, die Herren, tun könnten, was sie einfach wollen. Ihm entgleitet nichts, habe ich hier stehen. Das ist für mich immer wieder ein großer Trost, auch dann, wenn ich es nicht verstehe. Vorhin habe ich mich gefreut, die Wilma hat eine erste Predigt gehalten, im Gebet. Weißt du, was ich meine? Die Wilma hat so dieses schöne Bild von einem Bühnenbild, das sich immer wieder ändert, aber Gott ist der Regisseur, der das genau so anordnet, wie er möchte. Wunderbares Bild, vielen Dank. Ja, er ordnet an, ich verstehe oft nicht. Am Ende versteht man manches. Manches bleibt auch nicht zu verstehen. Es gibt ein Lied von Paul Gerhardt, das mich da immer wieder bewegt. Es ist 1653 erschienen, ungefähr 5 Jahre, nachdem der 30-jährige Krieg geendet hatte. 30-jähriger Krieg. Da waren Feldzüge und Schlachten, nicht zuletzt auch in Deutschland. Süddeutschland war entvölkert, nur noch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung war am Leben. Müsst ihr euch vorstellen. Gab sogar Gegenden, wo es noch schlimmer war, wo nur ein Zehntel der Bevölkerung überhaupt noch am Leben war. Wir haben in Bonn gut 300.000 Einwohner. Stellt euch vor, es sind nur noch 30.000 da. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da dichtete und sang Paul Gerhardt: Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was dem das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Das ist der eine Punkt, wo man ein dickes Amen sagen kann. Und es kommt doch noch ein Punkt. Er hat ihn, Epheser 1, 22, er hat alle seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gesetzt. Der gleiche, der im Regiment sitzt, der über allem ist, der alle Macht hat, der ist das Haupt der Gemeinde. Dieses Bild vom menschlichen Körper, wir sind Glieder, und er ist das Haupt, er ist der Kopf. Kann es sein, dass der Weltenherrscher der Leiter der Gemeinde ist? Das sag's laut. Das hoffen wir doch, sagt Werner. Und das sagt er nicht zuletzt auch als Ältester in dieser Gemeinde. Stellt euch vor, wenn dem nicht so wäre. Stellt euch vor, wenn wir beginnen, Gemeinde zu leiten, ohne den, der über allem ist. Und stellt euch vor, Jesus wäre nur, Anführungszeichen, unser Freund. Stellt euch vor, Jesus wäre nur, wieder Anführungszeichen, unser Bruder. Wäre viel zu wenig. Viel zu wenig. Der Herr der Gemeinde ist der Herr aller Welt. Das soll unser Gemeindeleben prägen. Keiner von uns darf hier Macht ausüben. Keiner von uns darf die anderen irgendwie niedermachen. Keiner von uns darf hier sein eigenes Reich bauen. Haupt der Gemeinde heißt aber auch Haupt über das Leben eines jeden Einzelnen von uns. Und auch da ist es der Weltenherrscher, der im Regiment sitzt, der gleichzeitig Herr in meinem kleinen Leben sein möchte. Das ist wunderbar. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu nochmal aufzustehen. Herr Jesus, an Pfingsten wird so deutlich, dass der Falsche gekreuzigt wurde, aber genau den, genau dich, hat der Vater im Himmel zum Haupt über alles und zum Haupt über die Gemeinde gemacht. Du bist Herr. Du sitzt zur Rechten Gottes und regierst. Danke, dass alles in deinen Händen ist. Alles, was in dieser Welt geschieht, auch dann, wenn es nicht ich es nicht verstehe. Danke, dass all mein Sorgen deshalb auch unnütz ist. Denn es geht so oft um Dinge, die ich nicht ändern kann, aber für die du zuständig bist. Und danke, dass du Haupt der Gemeinde bist. Du hast uns auch als deine Gemeinde mit deinem Blut teuer erkauft. Wir sind für dich so wertvoll. Wir möchten dich bitten, dass du in unserer Gemeinde und im Leben von jedem von uns wirklich Herr sein kannst. Wir möchten dir unser Leben geben. Amen. Amen.